Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, hol mir aus.
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, hey, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Licht in meinem Mund.
Mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus.
Du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues in deinem Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst ein Lob in mir. Denn du bewirkst ein Lob in mir.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Ich darf Sie ja wieder herzlich willkommen heißen hier zu unserem vorletzten Abendvortrag hier im Zelt. Und eine Stelle in dem Lied ist mir ja besonders hängen geblieben, und zwar die Aussage: Herr, ich komme zu dir, und zwar so wie ich bin. Und das ist die Einladung, die der Jesus heute an uns ausspricht. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, mit allen Problemen, mit allen Sorgen, mit allen Nöten. Mit allen unseren. Oh, Dankeschön. Und ja, wir dürfen vorhin treten, so eben wie wir sind. Deswegen vielen lieben Dank an die Band für das Begrüßungslied. Und ich möchte eine kurze Ankündigung schon mal für morgen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass morgen Abend die letzte Veranstaltung hier im Zelt ist. Nein, wir wollen morgen früh um 11 Uhr nochmal einen Gottesdienst anbieten mit einem Vortrag, den Markus halten wird, und der Überbegriff, das Thema soll Festigung heißen, ist richtig, so ungefähr. Also lasst euch überraschen, kommt gerne hier hin und es wäre schön, wenn das Zelt wieder gut gefüllt ist. Ja, wir wollen jetzt nochmal ein Lied von der Band hören, dann und danach würde ich gerne noch zusammen mit uns beten.
Bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst.
Danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe blieb. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst.
Die Liebe des Retters triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst.
Wir wollen zusammen beten und soweit möglich darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir, Herr, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind, dass wir uns nicht vor dir verstecken müssen. Du kennst jeden Einzelnen in- und auswendig, du kannst in jedes Herz sehen. Und wir wollen dir den Abend jetzt auch bewusst in deine Hände legen, dich um deine Führung und Leitung bitten. Sei bitte bei Markus, segne du ihn und dass er das weitergeben kann, was du ihm aufgetragen hast. Und ich bitte auch für uns, Herr, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst und dass du heute Abend reden kannst. segne du doch den Abend und auch die Gemeinschaft. Amen. Ja, wir hören jetzt nochmal ein Lied von der Band.
Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen.
Den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht.
Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast in mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich bis ich dir gegenüberstehe.
Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein.
Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.
Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe.
Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Gelebt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich werd dir gegenüberstehen.
Vielen lieben Dank euch allen, dass ihr euch die Mühe und die Arbeit gemacht habt, uns hier abends ja so musikalisch zu unterstützen. Ja, wie jeden Abend, sehr gute Sitte, darf ich ein paar Hinweise geben. Und ich vermute mal, die meisten, die hier sitzen, die wissen jetzt schon so ungefähr, was kommt. Ja, es ist jetzt tatsächlich fast jeden Abend das Gleiche. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es auch schon mal sein kann, dass jemand, Sie vielleicht heute Abend zum ersten Mal hier sind und gerne wissen würden wollen, was hier sonst noch so abgeht im Zelt. Und zwar hinten auf den geschwungenen Tischen im Eingangsbereich liegen Bibeln aus. Und wenn Sie hier sind und keine haben, dann dürfen die sich da ja sehr gerne bedienen und auch eine mitnehmen. Und im hinteren Teil des Zeltes, also von mir rechts aus, da finden Sie auch den Büchertisch mit ja vieler verschiedener Literatur, auch immer passend auch zu den Vorträgen. Und wenn Sie es jetzt vielleicht gar nicht so mit Lesen haben, dann gehen Sie trotzdem mal dahin. Vielleicht gibt es auch ein Hörbuch da. Aber muss ich auch gestehen, ich habe es jetzt nicht überprüft, ob das denn wirklich so ist. Falls nein, trotzdem gibt es da die Möglichkeit, sich was zum Hören zu kaufen. Weil wir haben von jedem Abend CDs aufgenommen. Und wer da gerne noch mal was nachhören möchte, vielleicht auch was verschenken möchte, der kann sich da gerne bedienen. Es gibt, glaube ich, von allen Abenden noch CDs. Und zum Schluss ist es auch möglich, auf der Internetseite www.glauben-25.de die alle Vorträge im MP3-Format, nicht im MP3-Format, sich downzuladen. Und zusätzlich gibt es noch mal eine CD im MP3-Format. Ich darf noch mal erinnern an das Bifi, das Bibellesen für Interessierte. Das findet im Anschluss hier an diese Zeltevangelisation statt, und zwar am 8.8. geht das los. Und wer da Interesse dran hat, hier liegen überall die Flyer aus, die sind, glaube ich, auch am Büchertisch zu finden. Da stehen die Informationen drauf, Ansprechpartner, Uhrzeit und so weiter. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, kommt einfach auch gerne auf uns zu, das ist gar kein Problem. Das Thema des heutigen Abends lautet: Wie kann ich glauben, wenn nach dem Tod ja doch alles aus ist? Und ich habe ein bisschen recherchiert heute Nachmittag. Diese Auffassung, dass nach dem Tod alles aus ist, sind laut einer Umfrage etwa 45% der deutschen Bevölkerung dieser Auffassung, dass man glaubt, dass nach dem Tod nichts mehr ist. Das ist eine Menge. Kannst natürlich auch von der anderen Seite sehen. Es gibt aber auch 55%, die glauben, dass es scheinbar nicht so ist, dass es nach dem Tod alles aus ist. Aber knapp die Hälfte der Deutschen glaubt, dass nach dem Tod einfach nichts mehr ist. Kein Himmel, keine Hölle, kein Weiterleben in Form vielleicht eines Tieres, wie das in manchen Religionen so üblich ist. Und ich habe mich gefragt, was sagt das über einen Menschen aus, wenn man so glaubt oder wenn man das so glaubt? Und für mich sagt das aus, dass scheinbar viele Menschen ja gar keine Hoffnung irgendwo in sich tragen. Und ohne Hoffnung wird es dann natürlich auch sehr schwer oder wird es einem sehr schwer fallen, zu glauben. Und vielleicht sitzen Sie heute Abend hier, weil genau diese Frage Sie beschäftigt. Und an dieser Stelle darf ich dann jetzt übergeben an Markus, und wir dürfen ja wirklich sehr gespannt sein, was der Herr dir ja zu diesem Thema aufs Herz gelegt hat.
So geht das häufig. Der Moderator, der wirft eine Reihe von Fragen auf, und dann werde ich aufgerufen und ich soll dann sehen, wie ich damit zurechtkomme. Aber wir wollen es gerne wagen, und ich darf auch von meiner Seite alle herzlich begrüßen. Sehr, sehr schön, dass Sie wiedergekommen sind. Viele sind ja Wiederholungstäter, sind Abend für Abend gekommen. Ich habe einige kennenlernen können und wir haben manche tiefgehenden Gespräche miteinander geführt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Jetzt ist das irgendwie eine Art Endspurt, in den wir hier reinrennen, und Sehr schön, dass Sie noch mit dabei sind und diesem Thema heute Abend offensichtlich mehr Bedeutung zumessen als der Frauenfußball-EM, die aber ja auch erst um 21 Uhr beginnt, wenn unsere deutschen Mädchen heute Abend um das, ich glaube, Halbfinale oder kämpfen werden. So, das werden wir natürlich dann im Anschluss auch noch verfolgen. Aber es geht jetzt erstmal erneut um einen anderen Wettkampf. Die Bibel vergleicht unser Leben sehr wohl auch mit so einem sportlichen Ereignis, wo es heißt, wenn man gläubig ist, dass man sich reinhängen soll und dass man das Ziel verfolgen sollte. Paulus schreibt das von sich selber, dass er vergessen möchte, was hinter ihm liegt. Im Fußball sagt man Mund abputzen, wenn man Niederlagen erlebt hat. Und dann geht's wieder in Richtung nächstes Spiel, nächste Herausforderung. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und damit meint er die himmlische Herrlichkeit, die Gott für jeden bereithält, der an Jesus Christus glaubt. So, das ist jetzt natürlich für diese besagten 55%, eine 45% hast du gesagt, eine Herausforderung. Ich frage mich, ob es da nicht noch einige dazwischen gibt, die sich da nicht festlegen wollen, ob man das wirklich so genau teilen kann. Aber manch einer wird sich sagen, warum soll ich mich damit belasten? Also wenn ich doch fröhlich bleiben will, warum soll ich über dieses Thema Tod nachdenken? Wenn der Tod nicht mehr ist als das traurige Ende meiner Existenz, dann schiebt man das gerne hinaus. Natürlich müssen wir alle einmal sterben. An einem Tag werden wir einmal sterben, aber an allen anderen leben wir ja schließlich. Und so wollen viele versuchen, das Leben entsprechend zu genießen. Sollte es aber Indizien dafür geben, dass es danach doch weitergeht, dann sieht die Sache anders aus. Und sollte unsere Lebensführung darüber hinaus etwas mit unserem Ausgang zu tun haben, dann wäre Verdrängung ja geradezu fatal. Also was passiert, wenn wir die geheimnisvolle Grenze des Todes überschreiten? Kommt da noch irgendetwas und wenn ja, was? Gedanken an den Tod beiseite zu schieben, jedenfalls, das heißt ja auf dem Gebiet sprachlos und auch verunsichert oder sogar ängstlich zu bleiben. Bei Beerdigungen kann man Gesichter beobachten, die ebenso versteinert sind wie die Grabplatten, an dem der Trauerzug vorbeizieht. Bei den einen ist es Fassungslosigkeit, bei anderen ist es Verunsicherung. Da ist jemand vielleicht, der bei der Beisetzung eines ehemaligen Kollegen dabei ist und der sich verpflichtet fühlt, diese Beerdigung zu besuchen, aber seine ganze Körpersprache verrät, hoffentlich ist die Zeremonie bald vorbei, ich will hier weg. Und manch einer geht dann in die nächste Kneipe, um einfach zu vergessen, was er dort erlebt und auch gehört hat. So ein Abwehrverhalten ist nicht neu, schon Ludwig der 14. hat so ein Verhalten gezeigt. Der liebte ja das Leben, er liebte den Tanz, er liebte die Frauen, der Sonnenkönig, er lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Und man erzählt, dass er in Versailles die Vorhänge seines Palastes zuziehen ließ, wenn unten ein Leichenzug vorbeiging. Also der Tod hatte in seiner Welt ganz einfach keinen Platz, er störte das schöne Bild. Das ist eine Art, mit dem Thema von heute Abend umzugehen. Man kann den Tod natürlich verdrängen. Was ist der Tod? Nun, wenn man einmal das neue Duden-Lexikon bemüht, dann findet man folgenden Eintrag. Tod ist das endgültige Erlöschen der Gesamtheit der Körperfunktionen. Aussetzen der Gehirndurchblutung für länger als 5 bis 6 Minuten macht Wiederbelebung erfolglos. Zeichen sind dann Totenflecken, Leichenblässe, Totenstarre, Leichenkälte. Ferner sistieren, das heißt Einstellen von Herzschlag und Atmung. Das ist eine sehr nüchterne und ich würde sagen darüber hinaus noch hässliche Beschreibung. Eine, die allein auf Biochemie beruht. Aber wer nur auf das Diesseits beschränkt denkt, der müsste mit so einem Lexikon-Eintrag zufrieden sein. Das ist ja das, was nach dem Tod passiert. Wir fragen uns, was passiert nach dem Tod? Rein materiell gesehen ist es genau das. Was ist dann Leben? Nun, Stoffwechsel, Fortpflanzung, Reizbarkeit, Gestalt. Und man erklärt uns, dass diese Merkmale dem Zerfall der belebten Substanz entgegenwirken. Das heißt also, das Leben, wie wir wissen, beginnt ja im Mutterleib mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Und dann entfaltet es sich in der Zellteilung. Und so wächst ein Embryo, ein Kind heran. Aber im Wachsen wandert der Tod jeweils schon mit. Die Zahl der Zellteilungen nämlich ist begrenzt. Der Abschluss von Zellteilungen ist vorprogrammiert. Ständig vollzieht sich in unserem Körper der Vorgang des Absterbens von Zellen und dann wieder der Zellerneuerung. Wenn sich zwei Freunde nach Jahren auf dem Bahnhof treffen, ungefähr ein Zeitraum von 8 bis 10 Jahren, der eine sagt zum anderen, Mensch, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, dann ahnt er nicht, dass sich in diesem Zeitraum, ungefähr 8 bis 10 Jahren, die Gesamtzahl seiner Körperzellen erneuert hat. Die sind ab und wieder aufgebaut worden. Also organisch gesehen begegnen sich da zwei völlig neue Wesen. So, also altern heißt dann, dass der Aufbau nicht mehr hinterherkommt. In allen Organen werden irgendwann mehr Zellen abgebaut, als dass sie wieder ersetzt werden können. Also die Fähigkeit der Erneuerung der Zellteilung ist begrenzt. Und so könnte man sagen, dass in uns allen so eine kleine Sanduhr abläuft. Dass es von Tag zu Tag darum geht, irgendwie diesen Kreislauf am Leben zu halten, aber es läuft etwas in uns ab. In der Politik ist ständig die Rede von erneuerbaren Energien, aber dass dein und mein ganz persönlicher Energievorrat irgendwann aufgebraucht ist, redet darüber mal jemand? Ja, wir wollen heute Abend darüber sprechen. Also der Tod in unserem biologischen System muss gar nicht erst importiert werden. Er wohnt sozusagen immer schon im Haus und er beansprucht ganz einfach immer mehr Raum. Das ist eine zweite Möglichkeit, wie man das Thema sehen kann. Man kann den Tod einfach so biologisch verstehen und erklären, wie wir das jetzt so ganz oberflächlich mal getan haben. Unser Leben ist endlich. Man hört das nicht gerne, aber der Tod belauert uns auf Schritt und Tritt. Und wie vergänglich unser Leben ist, das wird einem manchmal besonders bewusst. Mein Großvater starb mit 72 Jahren an Krebs. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Beerdigung unseres Großvaters erinnern. Mein Vater starb, das war schon 2005, mit 69 Jahren an Krebs. Und nach der Beerdigung unseres Vaters habe ich zu meinem älteren Bruder gesagt, der Zeitraum zwischen der Beerdigung von unserem Opa und der unseres Vaters jetzt, das ist ungefähr der Zeitraum, den wir jetzt noch haben. Das ist eine überschaubare Spanne. Und es ist gut, dass wir von Zeit zu Zeit Bilanz ziehen und darüber nachdenken, was machen wir eigentlich aus der uns von Gott gegebenen Zeit. Wenn im alten Rom ein Feldherr siegreich von einer Schlacht zurückkehrte, dann hielt ihm ein Sklave seinen Lorbeerkranz über den Kopf und damit ihm sein Triumph nicht zu demselben stieg, flüsterte ihm jener Sklave auf Latein die Worte ins Ohr, Memento mori, das heißt übersetzt Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Die Lateiner meinten, dass der Tod sogar in unsere Handflächen signiert hätte. Also wenn man mal die Hand so ein wenig zusammenzieht und genau hinschaut, könnte man so ein M auf jeder Seite erahnen, Memento mori. Bei mir ist eine Linie ein bisschen unterentwickelt, aber man kann es irgendwie erkennen. Vielleicht ist es bei Ihnen besser zu lesen. Es hat nichts mit Handlinienlesen zu tun. Es ist eigentlich eine ganz weise Feststellung. Mensch, bedenke, du musst sterben. Deine Zeit hier läuft irgendwann einmal ab. Jetzt gibt es seit Menschengedenken in jeder Kultur eine Ahnung im Blick auf ein Jenseits, auch wenn die Vorstellungen unterschiedlich aussehen. Aber denken wir etwa an den Totenkult der Ägypter oder an die Vorstellung eines Valhall bei den Wikingern oder an die ewigen Jagdgründe bei den Indianern und so weiter. So könnte man unterschiedliche Kulturen untersuchen und würde immer wieder auf irgendeine Definition eines Daseins nach dem Tod stoßen. Nun, unser westliches Denken ist geprägt von den griechischen Philosophen der Antike. Platon sah im Tod eine Befreiung. Nach seiner Sicht ist der Körper minderwertig, also materiell zusammengesetzt und dem Zerfall preisgegeben. Das fand er überaus deprimierend. Aber sein Augenmerk deshalb lag auf der Seele. Er sagt, das ist so der wahre Wesenskern des Menschen. Die Seele ist unsterblich, sie ist feuerfest und kugelsicher. Und der Tod nach seiner Auffassung löst jetzt das Sterbliche vom Unsterblichen und ist somit Erlösung. Er glaubte sehr wohl an eine unsterbliche Seele. Ich weiß nicht, ob Sie das Ende von Sokrates kennen. Er war im Jahre 399 vor Christus von den Athenern zum Tode verurteilt worden, wegen Gotteslästerung und wegen Verführung der Jugend. Da hat man ihm den Schierlingsbecher gereicht, also Gift. Nun, er hätte fliehen können, aber er nahm diesen Becher und trank ihn aus, wählte also freiwillig den Tod, so ist es von Platon überliefert. Und dann, als er die tödliche Starre schon fühlte, sprach er lächelnd seine letzten Worte zu seinem Diener Kriton, sagte er, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig. Die letzten Worte von Sokrates. Ein Opfer an den Gott der Heilung, der Asklepios, das war eine Gottheit bei den Griechen, der man dann opferte, wenn man also von einer Krankheit wieder gesund geworden war, dann hat man aus Dank dem einen Hahn geopfert. Aber Sokrates meinte jetzt im Tod endlich genesen zu sein, frei zu sein, daher diese Aussage. Nun, wer der Ideologie Platons folgt, kann so dem Schrecken natürlich ausweichen. Man kann als eine dritte Art, mit dem Thema umzugehen, den Tod auch als Erlöser verehren. Allerdings, wenn der Tod ein Freund sein soll, warum haben dann immer noch so viele Menschen Angst vor ihm? Warum erschaudert es uns, wenn wir an den Tod, an das Sterben denken, trotz Philosophie, trotz Aufklärung? Nun, Platon mag den Tod verklärt haben. Die Bibel nennt ihn einen Feind. 1. Korinther, Kapitel 15, der Apostel Paulus sagt, der Tod ist der letzte große Feind, der uns erwartet. Und ich würde sagen, dass das Leben diesem alten Buch der Bibel recht gibt. Der Großteil der Menschen bringt doch dem Tod eher Antipathie als Sympathie entgegen. Wir lesen in der Bibel im vorderen Teil, dem Alten Testament, in Prediger Kapitel 3, auch die Ewigkeit hat Gott den Menschen ins Herz gelegt. Auch die Ewigkeit hat Gott den Menschen ins Herz gelegt. Das heißt, dass Gott ein Bewusstsein in uns allen einmontiert hat, dass es etwas gibt, das über unseren Horizont hinausgeht. Etwas, das mehr ist als wir selber und etwas, das wir erfassen könnten. Etwas, das wir nicht sehen, etwas, das wir nicht messen, nicht so richtig erklären können. Die Ewigkeit in unseren Herzen ist im Grunde genommen eine offene Frage. Und eine Frage verlangt ja nach einer Antwort. Ich glaube, dass Gott sehr bewusst dieses Gefühl in einem Menschen verankert hat, damit wir uns auf die Suche begeben, dass wir diese wesentlichen Fragen auch stellen. Mit einigen dieser Fragen haben wir uns die vergangenen Tage schon auseinandergesetzt. Wir suchen alle miteinander etwas, das weiter reicht, das breiter angelegt ist, etwas, das tiefer geht, etwas, das höher steigt. Wir sehnen uns danach. Ihr habt das im Lied vorhin auch gesungen, ich sehne mich nach einem Ort. Das ist etwas, das wir Christen nun auch, dass wir als eine große Gewissheit in unserem Herzen tragen, weil wir dieses Ziel, von dem Paulus auch gesprochen hat, vor Augen haben. Wir sehnen uns nach dem Ort, wo Jesus auf uns wartet. Und alle anderen, jeder Mensch hat dieses Bewusstsein, dass es so etwas gibt. Und das sollte jeden Menschen zum Suchen animieren. Es ist gut so, dass wir diese offene Frage in unserem Herzen haben. Nun glaube ich, dass zu unserem Thema noch etwas dazugehört, das ich hier einschieben möchte, nämlich, wie ist das mit sogenannten Nahtoderlebnissen, die manche hatten, die also klinisch tot waren, die dann reanimiert werden konnten und dann von ihren Erlebnissen erzählt haben. Anfang der 1970er Jahre begann ein junger Amerikaner sein Medizinstudium, Raymond A. Moody, mittlerweile ein alter Mann, er ist jetzt 81. Er kam damals mit Menschen in Kontakt, die klinisch tot gewesen sind und die wiederbelebt wurden und dann von ihren ungewöhnlichen Erlebnissen berichteten. Moody hat viele von ihnen befragt, er hat sich dazu sehr viel Zeit genommen und hat dann eine Studie angelegt, erstmals auf dem Gebiet der Thanologie, also der Wissenschaft des Todes, da war man damals noch nicht sehr weit, hat er also eine Auswertung von 150 solcher Fälle vorgenommen und veröffentlicht. 1975 erschien sein Buch Life After Life, eines, das zum internationalen Super-Bestseller wurde, also in ganz vielen Sprachen erschienen ist und von vielen gelesen wurde, weil der Mensch natürlich wissen will, was passiert denn da und was erzählen Leute, die schon einmal an der Grenze des Todes waren. Ich möchte mal ein Beispiel vorstellen aus seinem Buch Life After Life. Da berichtet ein Polizeibeamter, ich fuhr spät nach Hause. Plötzlich befand ich mich zwischen einigen Menschen, die um ein verunglücktes Auto herumstanden. Ein junges Mädchen war damit beschäftigt, einen Körper aus dem Auto herauszuziehen. Da konnte ich das Gesicht des Verunglückten sehen. Es war mein eigenes. Das Mädchen begann, meinen Körper zu beatmen. Da sah ich plötzlich nichts mehr. Das nächste, was ich wahrnahm, war erst, dass ich im Krankenhaus die Augen aufschlug. Moody beschreibt 15 wiederkehrende Merkmale solcher Erfahrungen. Zum Beispiel die Ausleibigkeit, wie Moody diesen Zustand bezeichnet. Man spricht auch vom Ich-Austritt, dem Out-of-Body-Erlebnis oder auch der Exkursion der Seele. Also Betroffene sehen ihren eigenen Körper am Unfallort, wie in dem Beispiel vorhin, oder auch auf dem Operationstisch. Man sieht sich selbst von außen. Dann entfernt man sich von sich selbst und später können diese Leute erstaunlich präzise beschreiben, was um ihren Körper herum geschah, welche Gespräche da das medizinische Personal miteinander führte, teilweise auch, was draußen auf dem Flur passiert ist. Ein weiteres Merkmal, das Lebenspanorama, wie im Zeitraffer ziehen Lebensereignisse vorbei in Bildern oder wie in einem Film. Vieles davon meinte man eigentlich längst vergessen zu haben. Oder die Ich-Ausweitung, ein Gefühl von Leichtigkeit, von Wohlbefinden, von Glück, frei von allen Beschwerden zu sein, keine körperlichen Schmerzen oder Ähnliches. Viele Reanimierte sind enttäuscht, wenn sie aus diesem Zustand wieder zurückgeholt werden. Und ein erheblicher Teil, wie gesagt, das ist nicht vollständig, es gibt also da 15 solcher unterschiedliche Merkmale. Manche reden von einer Schranke oder einer Lichtgestalt, aber was ich nicht verschweigen möchte, ist, dass ein erheblicher Teil der Befragten auch von Dunkelheit und von Angstzuständen redet, also bedrohliche Szenen. Nicht alle Nahtoderlebnisse sind angenehm. Nun, wie geht das? In einen Zustand klaren Bewusstseins außerhalb des Körpers zu geraten, und zwar in einem Augenblick, in dem das Gehirn eigentlich nicht mehr funktioniert. Kann man wirklich behaupten, dass das Leben nur Materie ist? Es gibt ernstzunehmende Indizien, die dagegen sprechen. Manche sagen, ja, das ist dann eine am Ende noch einmal erhöhte Leistung des Gehirns, die also diese Phänomene hier bewirken. Logisch allerdings ist das nicht. Man sollte meinen, wie beim Dimmschalter, dass langsam runtergedreht wird, aber nicht im Gegenteil, dass man sich plötzlich an Dinge erinnert, die eigentlich schon vergessen waren. Also, da ist man sich alles andere als einig, wie diese Phänomene zu bewerten sind. Wenn es einen immateriellen Teil von uns gibt, etwas, das bewusst erlebt, etwas, das denkt, etwas, das fühlt, das erinnert, das urteilt, dann liegt die Vermutung nahe, dass dieser Teil unser eigentliches Ich ist. Dass das unser Selbst ist, unsere ja unsterbliche Seele. Man kann das Gehirn eines Menschen vielleicht mit einem Instrument vergleichen. Hier stehen ja einige, also ich sehe dieses Schlagzeug und das klingt richtig gut. Eine Bassgitarre, ein Klavier da hinten. Diese Instrumente existieren unabhängig von den Personen, die sie zu spielen wissen. Wenn ich jetzt eines dieser Instrumente zerstören würde, also keine Angst, Leon, ich komme deinem Schlagzeug nicht zu nah, aber es hätte keine Auswirkungen auf den, der das Schlagzeug spielt oder auf den Pianisten oder den Gitarristen. Das eine existiert unabhängig von dem anderen. Der Pianist existiert weiter. Aber er kann eben in dem Moment, wo so ein Instrument zerstört worden ist, nicht mehr spielen, kann sich also mittels Musik nicht mehr mitteilen. Und das wäre natürlich schade und ein Verlust für diesen Abend. Sterben und begraben zu werden, heißt noch lange nicht, dass es uns danach nicht mehr gibt. Auch wenn wir das Instrument, mit dem wir uns in dieser Welt mitgeteilt haben, nicht mehr spielen oder benutzen können. Der Tod, er erreicht unseren Körper. Beim Tod verwest zwar unser Gehirn, aber eben nicht unsere Seele. Was vergeht, ist die Hülle, nicht das Ich. Was ist Nahtod? Ist das Halbtod? Ist das Fasttod? Nun, wichtig ist, Nahtoderlebnisse beschreiben nicht den endgültigen Zustand. Es ist mir wichtig, an der Stelle zu betonen, dass es hier um Grenzerfahrungen geht, um nicht mehr und nicht weniger. Die Erlebnisse spielen sich jeweils in den ersten 5 bis 6 Minuten nach Aussetzen der Gehirndurchblutung ab. Das heißt, dass diese Menschen zwar klinisch tot waren, aber nicht biologisch tot waren. Biologisch tot heißt mausetot. Da ist nichts mehr zu machen, Wiederbelebung unmöglich. Das Gehirn kommt nur begrenzt ohne Sauerstoff aus, danach sterben Nervenzellen ab und dann kommt es zu unumkehrbaren Schäden und schließlich zum Hirntod. Aber hier reden wir von Grenzerfahrungen und um mal zu verdeutlichen, was das eigentlich ist, gebrauche ich mal ein Beispiel. Also wie ihr wisst, lebe ich in Mittelhessen, in Dillenburg. Ich lade euch übrigens mal herzlich ein, unsere Stadt zu besuchen. Ich bin jetzt schon zum 9. Mal zu euch gekommen. Wann kommt ihr endlich mal zum Gegenbesuch? Jetzt nehmen wir einmal an, ich wäre noch nie in meinem Leben in Rheinland-Pfalz gewesen. Ich fahre Haiger und dann so über die Fuchskraute. Da muss ich kurz durch NRW durch, also so auf der Höhe von Wetzlar. Aber man kann an anderen Stellen direkt nach Rheinland-Pfalz geraten. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich kenne euer Bundesland nicht.
auch wenn ich Richtung Osten fahre oder so, dann steht da so ein Schild auf Wiedersehen in Hessen, dann kommt immer so ein bisschen Wehmut bei mir auf, gell? Und dann kann ich allerdings von so einer Grenze nichts sagen über das Landesinnere dieses Bundeslandes. Dann steht dann da also Rheinland-Pfalz. Ich kann nichts sagen von der Grenze aus über die Landeshauptstadt. Ich kann nichts sagen von der Grenze aus über die Politik, die da gerade also mit Problemen zu kämpfen hat. Ich kann nichts über die Bevölkerung, die Stimmung im Land sagen. Ich kann auch nichts über die Größe, ich kann nichts über die Landschaft sagen. Ich kann nichts über die zum Teil doch etwas interessanten Dialekte sagen, die die Leute sprechen. Alles das kann ich von der Grenze aus nicht sagen. Und genauso ist es bei Nahtoderfahrungen. Sie reichen bis an die Schwelle, aber sie sagen uns nichts Verlässliches über das, was dahinter kommt. Sterbeerlebnisse also sind Grenzerfahrungen und das wollen wir an dieser Stelle festhalten. Da taucht einer sozusagen in den Fluss ein, den wir den Tod nennen, aber er kommt auf derselben Seite wieder heraus und nicht auf der anderen Seite. Also da, wo man sagen könnte, wo es dann endgültig wäre. Ich persönlich mache mir wenige Gedanken über den Übergang als über das, was danach kommt. Wichtiger als der Moment des Sterbens ist das Ziel. Wichtiger als das, was uns jetzt hier gerade kurz beschäftigt hat in diesem Exkurs, ist das, worauf alles hinausläuft, wo wir uns am Ende in der Ewigkeit befinden. Und deshalb betone ich den Unterschied zwischen Nahtod und Nachtod. Und wenn wir wissen wollen, was uns wirklich nach dem Tod erwartet, dann brauchen wir eine verlässliche Landkarte, um bei dem Bild zu bleiben. Und die Bibel ist genau das. Sie ist eine vertrauenswürdige Autorität, weit mehr als Moody's Life After Life. Martin Luther in seiner rustikalen Art sagte einmal, diejenigen, die Offenbarungen und Träume im Mund führen und suchen, sind Gottesverächter, da sie mit seinem Wort nicht zufrieden sind. Ich erwarte in geistlichen Dingen weder Offenbarung noch Träume. Ich habe das klare Wort. Deshalb mahnt ja auch Paulus in Galater 1, Vers 8, man solle sich daran hängen, auch wenn ein Engel vom Himmel anders lehrte. Zitat Ende. Der Reformator wehrt sich hier gegen sogenannte oder von ihm genannte Schwärmer. Das waren damals Männer und Frauen, die Bibel gering geachtet haben, Theologie gering geachtet haben und stattdessen eher so auf jenseitige Eingebungen hofften. Also solche Leute gibt es auch heute noch. Er nannte sie damals Schwärmer. Nun, ich will Menschen, die von Nahtoderlebnissen berichten, keineswegs als Schwärmer bezeichnen, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Ich habe immer wieder mit Menschen gesprochen, die mir glaubwürdig versichert haben, dass sie solche Erlebnisse hatten. Hab die unterschiedlichsten Geschichten auf dem Gebiet gehört. Wir machen ja hier von der Barmer Zeltmission häufig auch Einsätze auf Straßen und dann lernst du die unterschiedlichsten Menschen kennen und viele vertrauen sich einem an und erzählen so etwas. Auch von Menschen, die aus unseren Kirchen und Gemeinden stammen, habe ich Nahtoderlebnisse berichtet bekommen. Ich glaube ihnen das. Aber keiner sollte sich, wenn er das jetzt so hört, entspannt zurücklehnen und sagen, naja, dann warten wir es einfach mal ab. So schlimm scheint das ja mit dem Tod alles gar nicht zu sein, mit dem Sterben nicht zu sein. Vorsicht, es ist ein ernstes Thema und es ist wichtig, dass wir heute Abend darüber reden. Luther stützte sich bei den letzten Fragen nicht auf Gefühle, nicht auf Spekulationen, sondern auf die Bibel. Und das tat er aus gutem Grund. Er kannte die Bibel sehr, sehr gut. Er hat viele, viele Stunden damit verbracht, die Bibel zu studieren. Und bis heute studieren viele die Bibel und graben in Gottes Wort und merken, wissen, das ist die Wahrheit. Wir hatten ja einen Abend zum Thema Bibel hier und habe versucht, die Bedeutung dieses Buches, Gottes Wortes, ein wenig herauszustellen. Nun, die Bibel ist Gottes Wort. Davon war Luther überzeugt, Davon bin ich überzeugt. Und Gott, der uns das Leben gegeben hat, wir sind nicht das Produkt eines Zufalles. Gott hat uns in diese Welt gestellt. Und dieser Gott hat uns auch die Ewigkeit ins Herz montiert. Er will, dass wir uns auf die Suche begeben, dass wir diese wesentlichen Fragen stellen. Dieser Gott hat uns noch mehr dazu zu sagen. Er lässt uns jetzt nicht mit diesen offenen Fragen hängen, sondern er offenbart sich in seinem Wort. Er gibt uns zuverlässige Informationen, auch zu unserem Thema von heute Abend in der Bibel. Und wenn wir nicht mehr nur Menschen fragen, sondern Gott, dann stellen wir dreierlei fest, nämlich, dass Gott das Thema Tod nicht verdrängt, dass er das Thema nicht einfach nur biologisch versteht und dass Gott den Tod absolut nicht verehrt. Gott verdrängt den Tod nicht. Im Psalm 90, Vers 12 steht: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ist das nicht dasselbe wie dieses Memento Mori der Römer? Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Im ersten Moment könnte man meinen, das ist doch im Grunde genommen fromm ausgedrückt genau dasselbe. Aber das ist es nicht. Es ist eine ganz andere Aussage. Die erste hieß bei den Lateinern: Mensch, bedenke, du musst sterben. Hier aber heißt es: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn Menschen denken und bedenken und über das Thema reflektieren und diskutieren, dann kommen sie zu den unterschiedlichsten Ergebnissen. Der eine, der denkt an ein Paradies, der andere eben vielleicht an die ewigen Jagdgründe Manitus oder an ein Nirvana. Der dritte sagt, mit dem Tod ist alles aus. Es gibt wahrscheinlich 100 unterschiedliche Mutmaßungen. Wir sind im Blick auf diese Fragen angewiesen, auf Offenbarung, die von Gott kommt. Stellen wir uns einmal drei Personen vor, die sich in einem abgeschlossenen Raum befinden, in dem es keine Fenster gibt. Und die diskutieren über das Wetter. Das machen wir ja sehr häufig. Und diese Tropfen, die wir gerade hören, können uns hier ja auch Anlass dazu geben. So, der erste von diesen drei, er sagt, draußen scheint die Sonne, es ist richtig schön warm, er zieht sich entsprechend sommerlich an und bereitet sich so darauf vor, nach draußen zu gehen. Der zweite sagt, oh nein, ich glaube, draußen regnet's, und er spannt schon mal den Schirm auf, in der Hoffnung, damit durch die Tür zu passen, und bereitet sich so darauf vor, nach draußen zu gehen. Und ein dritter sagt, das stimmt beides nicht, draußen schneit's, also es ist bitterkalt, und er zieht sich entsprechend dick an und bereitet sich so auf seinen Ausflug nach draußen vor. Nun, was bei diesem Vergleich deutlich wird, es können nicht alle drei gleichzeitig recht haben. Wir sind zwar gerne so tolerant und wollen keinem zu nahe treten, indem wir sagen, das lasse ich mal stehen und das mag für dich wahr sein und so, für mich gilt wieder was ganz anderes. Es können nicht alle drei gleichzeitig recht haben. Und genauso wenig können alle Religionen und Weltanschauungen gleichzeitig wahr sein. Wahrheit ist exklusiv. Es ist unlogisch. Also Aristoteles würde sich im Grabe herumdrehen, wie wir den Wahrheitsbegriff verwenden. So ganz individuell, als eine eben nicht absolute, sondern absolut relative Wahrheit. Aber wenn etwas wahr ist, das geht so auf Aristoteles zurück, dann schließt es das Gegenteil aus. Es können nicht alle gleichzeitig recht haben mit ihren Annahmen über das, was nach dem Tod kommt. Es gibt eine übergeordnete Wahrheit und es gibt eine Person, die von sich beansprucht, die Wahrheit zu sein, das ist Jesus Christus. Ich bin neben dem Weg und dem Leben die Wahrheit. Und er sagt, niemand kommt zum Vater als nur alleine durch mich. Das ist die Wahrheit und er ist die Wahrheit, der sich auch zu diesem Thema des Jenseits und des zu Gott kommen Könnens äußert. Was diesen drei Menschen im Raum helfen würde, wäre ja ganz einfach, nämlich ein Fenster. Ein Blick nach draußen würde ihre Diskussion ganz schnell beenden. Und sehen Sie, die Bibel ist dieses Fenster. Die Bibel ist das Fenster in die Ewigkeit. Gott schweigt nicht zu den Themen Tod und Leben und Hölle und Himmel und Ewigkeit. Gott verdrängt den Tod keineswegs. Das Zweite, Gott versteht ihn auch nicht einfach nur biologisch. Die biologische Definition von Tod ist ja relativ einfach. Der Körper stellt alle Funktionen ein. Und man sollte meinen, Lebende und Tote ließen sich problemlos unterscheiden. Die Toten, die liegen auf dem Friedhof. Gestern war ich da oben mal beim Glascontainer, also ich weiß, wo eure Verstorbenen begraben liegen. Und die Lebenden, na, die sitzen entweder hier im Zelt und hören sich einen Vortrag an oder fahren Fahrrad oder gucken heute Abend Frauenfußball. Aber die Sicht von Gott auf den Tod klingt ganz anders. Da lesen wir im 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, und damit ist Jesus gemeint, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Manche Aussagen in der Bibel sind so bestechend klar und einfach zu verstehen. Wer den Sohn, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer Jesus nicht hat, der lebt auch nicht. Selbst wenn er biologisch noch so quicklebendig wirkt. Also nach dieser Definition verläuft die Grenze zwischen Leben und Tod, die wir gerade noch so klar gezogen haben, zwischen denen oben auf dem Friedhof und uns, die wir noch einigermaßen gesund sind und deren Pulsschlag funktioniert, da läuft plötzlich so eine Grenze zwischen Menschen, die hier im Zelt sitzen zum Beispiel. So eine Grenze, die wir zwischen Friedhof und Fußgängerzone ziehen, kommt plötzlich in dieses Zelt hinein, schlängelt sich durch die Reihen und trennt Menschen, die an Christus glauben und somit errettet sind und das Leben, das ewige Leben haben, von solchen, die Jesus bisher nicht kannten oder nicht wollten. Und nicht nur das, sie schlängelt sich sogar über den Friedhof und trennt die Gräber derer, die in Christus entschlafen sind, von solchen, auf die das nicht zutrifft. Am Anfang der Bibel wird uns der Garten Eden beschrieben. Ein Ort vollkommener Harmonie zwischen Gott und Mensch. Und schon dort fällt zum ersten Mal das Wort Tod. Von allen Bäumen, so steht es in Kapitel 2 in 1. Mose, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Eine großzügig weite Armbewegung. Bitte, die Welt gehört dir, bediene dich. Nur, und dann kommt die Grenze, eine Einschränkung, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Da geht es plötzlich um den Tod. Und ich kann mir vorstellen, dass Adam ein bisschen zusammengezuckt ist. Das Wort kannte er gar nicht oder hat zumindest keine Vorstellung damit verbunden. Das gab es bis dahin noch nicht in dieser Welt. Aber Gott hat das sehr ernst ausgesprochen. An dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Nun, die Schlange überredet Eva und indirekt auch Adam, sich trotzdem zu bedienen. Und die Folge ist die erste Sünde. Ein Thema, das sich durch die Bibel zieht, an 170 Stellen in der Bibel vorkommt. Von daher ist es Gott wichtig, zu warnen, dass die Sünde in unserem Leben Folgen haben wird. Dass der Lohn der Sünde, nämlich der Tod ist. Jetzt fallen die beiden natürlich nicht tot um. Obwohl Gott gesagt hat, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wäre ja zu erwarten gewesen, dass die also sofort ableben. Also wie kann das sein? Du sollst sterben, war ja eindeutig. Nun, Gott meint offensichtlich nicht allein den körperlichen, sondern er spricht hier vom geistlichen Tod dieser beiden. Die Trennung von der Quelle des Lebens, die Trennung von Gott selbst. Seit dem Sündenfall ist der Mensch geistlich tot. Und wenn dann zu diesem geistlichen Tod auch der körperliche Tod noch dazukommt, dann bedeutet das ewig von Gott getrennt zu sein. Also diesen hier dargestellten grauen Kasten, den müssen wir nach biblischer Definition als Tod bezeichnen. Das ist die Definition, die sich sehr wohl unterscheidet von einer rein biologischen Definition, was man allgemein unter Tod versteht. Nun haben natürlich alle unsere Übertretungen von Gesetzen Strafe zur Folge. Das ist keine Willkür, dass Gott Grenzen setzt und wenn er hier auch von Konsequenzen spricht. Wer Gesetze übertritt, muss mit Strafe rechnen. Egal, ob einer zu schnell fährt oder einer Steuern hinterzieht oder die Tanke im Nachbarort überfällt. Nach unserem Gerechtigkeitsempfinden ist es völlig normal, dass so jemand zur Verantwortung gezogen wird. Und genauso galt es auch bei diesem einen einzigen Gebot, du sollst nicht essen von jener Frucht. Es gab da ja noch keine 10 Gebote oder einen ganzen Gesetzeskatalog, sondern nur diese eine Erwartung Gottes an den Menschen. Hier ist eine Grenze. Damit zeigst du, das ist dein Gebiet und ich als Mensch kann nicht alles machen, kann nicht alles essen, kann auch nicht alles kaputt machen. Großzügigkeit auf der einen Seite, aber Grenzziehung auf der anderen. Das war Gottes Absicht zu zeigen. Nun, die Konsequenz war klar. Der Erlös, der aus der Sünde kommt, ist der Tod. Das ist ein neutestamentlicher Vers und damit ist das ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht. Es ist nicht Gottes Jähzorn, die dieses Prinzip aufgestellt hat, sondern er tut es, weil er ein gerechter Gott ist und auf Gerechtigkeit besteht. Und an dieser Stelle kommt Jesus Christus ins Spiel. Er ist wie ein Blitzableiter, der sich vor uns stellt. Er nimmt das Gericht, das wir als Menschen verdient hätten, auf sich. Er, der Sündlose, nimmt Gottes Strafe, die wir verdient hätten, auf sich. Am Kreuz bezahlt er mit seinem Leben, da wo wir, du und ich, zahlungsunfähig sind vor Gott. Und so wird Jesus zu dem, der sagen kann, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er errettet. Durch Jesus kommt ein geistlich Toter in die verloren gegangene Beziehung zu Gott zurück. Und sehen Sie, nur wenn man diese Zusammenhänge versteht, kann man begreifen, was Johannes meint, wenn er schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wir wissen aber, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Den umgekehrten Fall hat man schon gehört, dass Leute aus dem Leben in den Tod übergegangen sind. Aber hier steht an zwei Stellen von Johannes in seinem Evangelium und auch in seinem Brief geschrieben, wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen. Von diesem geistlichen Tod, von diesem Getrenntsein von Gott, kommen wir wieder in diese verloren gegangene Beziehung zu Gott zurück und wir können bei ihm aufatmen, wie wir das hier in den Abenden oft am Ende gesungen haben. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben, ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein, nicht in diesem Grauen einerlei bleiben, nicht weiter nur eben auf dieser vertikalen oder horizontalen Ebene schauen, wie man in dieser Welt durchkommt, sondern diese vertikale Ebene mit einbeziehen. Da gibt es einen Gott. Und in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, durch diese Tür gehe, wird sich, so glaube ich, tatsächlich die Welt in anderen Farben darstellen. Da siehst du die Welt mit anderen Augen. Wir haben, als wir geboren wurden, wie wir sagen, das Licht der Welt erblickt. Dann erblickst du das Licht der unsichtbaren Welt. Dann ist das, was du vorher vielleicht vermutet hast, feste Gewissheit geworden. Glaube heißt ja ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Natürlich mit unseren physischen Augen sehen wir es nicht, aber Gott erleuchtet dann unsere inneren Augen. Gläubige Menschen haben zwei Paar Augen, also 4 an der Zahl. Und diese beiden Augen des Herzens, sie sehen Dinge, geistliche Dinge, die man sonst normalerweise, natürlicherweise nicht sehen kann, weil wir durch diese Tür in die Gemeinschaft zu Gott gekommen sind und er uns wieder geistlich herstellt. Körperlich mag es dir gut gehen, deine Seele mag auch gesund sein, aber geistlich, der Mensch ist eine Dreieinheit, so wie Gott selber auch, die aus Geist, Seele und Körper besteht. Und der Geist wird von vielen sträflich vernachlässigt. Und dann wundern wir uns, dass wir oft so deprimiert sind und wundern uns, dass wir immer auf der Suche sind nach dem Sinn und dem Halt in unserem Leben. Und wir finden es nicht in dieser Welt. Diesen Halt will uns er, Jesus Christus, geben. Das Leben, von dem die Bibel spricht, das beständige Leben, das ewige Leben, das beginnt mit einer Entscheidung für Jesus Christus. Ich nehme sein Angebot an, ich gehe durch diese Tür. Er sagt, ich bin die Tür zum Leben und diese Tür steht offen. seit seiner Himmelfahrt. Jesus starb für uns, er bezahlte für uns, er ist auferstanden, das ist Ostern. Und dann ist er in den Himmel, nach 40 Tagen, 6 Wochen ist er aufgefahren und er hat die Tür zum Himmel hinter sich offen gelassen. Und seitdem ist der Zugang frei. Wir können durch die Tür, durch Jesus Christus, in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Er schenkt uns ewiges Leben, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir durch ihn diese Tür zurückkehren, dahin, wo wir hingehören. Gestern sagte mir jemand, ich möchte zurückkehren. Wie schön ausgedrückt. Und vielleicht empfindest du es ähnlich. Ich möchte endlich ankommen. Ich möchte endlich wieder Frieden in meinem Herzen haben. Vielleicht kennst du das aus deinen Kindertagen. Vielleicht hast du einmal geglaubt, hast kindlich Jesus Christus dein Vertrauen geschenkt. Aber das ist alles verschütt gegangen. Du bist eingeladen, zurückzukehren in die Gemeinschaft mit Gott. Dieses Leben führt dich hin zu Gottes Herrlichkeit. Und dieses Leben hört niemals mehr wieder auf. Dass wir es als Menschen nach dem Sündenfall wieder mit Gott zu tun haben können, ist eine riesige Sache. Gott ist vollkommen. Das heißt, er ist perfekt, er ist heilig, absolut heilig. Wir dagegen sind das ganz und gar nicht. Gott ist Licht, aber wir alle miteinander haben unsere Schattenseiten. Ich ganz vorne mit dabei. Sünder sind wir alle miteinander, die wir alle in der Sache in einem Boot sitzen. Und Sünder in Gottes Gegenwart, das geht ganz einfach nicht. Es heißt von Gott, dass er als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt. Das ist kein schönes Wort, unzugänglich. Das heißt, man kann nicht hingehen. Der Mensch, der in Sünde lebt, hat keine Chance, in die Gegenwart Gottes zu kommen von sich aus. Auch wenn er sich noch so sehr anstrengt, auch wenn er noch so viele religiöse Erwartungen erfüllt, wenn er noch so sehr brav ist oder sozial engagiert. Die Dunkelheit kann sich nicht von sich aus dem Licht nähern. Das geht ganz einfach nicht. Solange ein Licht brennt, so eine Birne hier, kann die Dunkelheit nicht hin. Wenn das Licht aus ist, dann ist dunkel. Aber solange dieser ewige, heilige Gott existiert, können sündige Menschen nicht in seine Gegenwart kommen. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, unzugänglich, es sei denn durch mich. Nur durch mich kann ein Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückkehren. Der letzte dieser 3 Punkte, den ich hier im 2. Teil erwähnen möchte, ist, dass Gott den Tod ganz und gar nicht verehrt. Es ist ja bemerkenswert. Sokrates soll gelächelt haben, als er starb. Jesus am Kreuz aber, als er ein letztes Mal Atem holte, stieß einen lauten Schrei aus. So wird es von Markus berichtet. Er schrie. Was für ein Unterschied. Der Philosoph stirbt souverän, tritt dem Tod entgegen mit einer gewissen Leichtigkeit. Und der Gottessohn, er schreit. Jesus scheint mit Verlaub gesagt, schlechter abzuschneiden. Aber diese Einschätzung ändert sich, wenn wir verstehen, was er dort durchmacht. Er kennt wie kein anderer die Feindschaft des Todes, von der die Bibel spricht. Der Tod ist genau das Gegenteil von dem, was Gott beabsichtigt hat für uns, für seine Geschöpfe. Jesus weiß, dass Sünde und Tod von Gott trennen. Und die Sünde der Welt lag auf ihm. Gott musste ihm den Rücken zukehren, weil er beladen war mit deiner und meiner Schuld und Sünde. Er hat das Gericht Gottes ertragen müssen. Und deshalb rief er auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wusste, dass Sünde und Tod von Gott trennen. Diese Trennung erleidet er am Kreuz bei vollem Bewusstsein. Halten wir fest, Jesus Christus stirbt nicht als ein Opfer eines tragischen Justizirrtums oder eines Schicksals oder so, sondern er ist unser Stellvertreter geworden. Er zahlt mit seinem Leben den Preis für unser Versagen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen nach der Veranstaltung nach Hause und irgendwo hier in einer der Seitenstraßen hält Ihnen so ein Ganove eine Pistole auf die Brust und dann brüllt er Sie an, Geld oder Leben. Sie werden ja wahrscheinlich alles, was Sie an Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen bei sich haben, abgeben, um das Wichtigste und Teuerste, Wertvollste, was Sie haben, nämlich Ihr Leben zu behalten. Als Jesus vor der Wahl steht, die Menschen oder dein Leben, ist er bereit, sein Leben zu geben, um uns Menschen zu erhalten. Er kam als Bürger. Johannes Kapitel 10, da stellt er sich vor mit: Ich bin der gute Hirte. So einige dieser Ich-Bin-Worte hängen ja hier auf diesen Fahnen im Zelt. Irgendwo könnte auch der gute Hirte dabei sein. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er stellt sich dem Feind in den Weg. Er nimmt den Kampf auf, um uns, seine Schafe, entschuldigen Sie, dass ich sie als Schaf bezeichne, aber ist nicht meine Idee, zu erhalten, zu schützen. Er wirft sich davor. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das erfahren wir nicht nur in Johannes Kapitel 10, sondern an vielen Stellen in der Bibel. Er wurde unser Bürger am Kreuz aus reiner Liebe. Was passiert denn nach dem Tod? Nun, die Bibel sagt nicht Auflösung, sondern Auferstehung. Auflösung, das wäre Nirvana. Das ist die Vorstellung, dass 1000 Tropfen in einen großen Ozean hineinfließen und keiner mehr irgendeine Spur von Identität behält. Was ist das für eine Vorstellung? Nein, die Bibel sagt, wir werden auferstehen und wir werden vor Gott erscheinen. Hebräer Kapitel 9, so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, übrigens nur einmal. Da ist keine Rede von Reinkarnation, dass wir nochmal eine Chance und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance bekommen, so wie bei einem Computerspiel, wo du einen gewissen Level nicht erreicht hast, dann probierst du es eben nochmal. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt er vor Gottes Gericht. So steht es hier in Hebräer Kapitel 9. Und worum geht es in diesem Gericht, vor diesem Gericht? Nur um eines: Bist du durch Jesus mit Gott versöhnt oder nicht? Das ist die einzige Frage. Keine andere Möglichkeit, kein anderer Weg führt in die Herrlichkeit bei Gott, in den Himmel, als nur Jesus Christus, der diesen Absolutheitsanspruch erhebt und der dir heute Abend das Angebot macht: Lass dich mit Gott versöhnen. Komm heim und nimm dieses Geschenk des ewigen und beständigen Lebens an. Wer zu Jesus gehört, wird leben. Mein neuer Leib wird wohl nicht mehr aus Atomen in der Form bestehen, wie das jetzt der Fall ist, aber ich werde ich selbst sein, aber völlig neu. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir so ein bisschen angefangen habe, so mit dem Himmel und mit der neuen Erde, von der die Bibel gesprochen hat, zu beschäftigen. Weißt du, wo Sie vielleicht die nächsten Wochen noch in Urlaub hinfahren wollen? Man beschäftigt sich doch mit dem, wo man hin will. Man will doch wissen, wie reden die Leute, was sind das für Sitten und was ist das Klima, was man erwartet, welche Klamotten sollte ich einpacken und so. Du wirst doch alle Internetforen da durchscrollen, um ein bisschen was über dein Zielort zu erfahren. Im Blick auf den Himmel sind auch Gläubige manchmal relativ gleichgültig. Da wird schon, kann man sich nicht vorstellen, da meinen manche, wir würden so als unpersönliche Geistwesen gar nicht mehr zu erkennen, da irgendwo zwischen den Wolken herumschweben. Das ist nicht der Fall. Die Bibel gibt uns schon eine ganze Menge Auskünfte darüber, was passieren wird. Ich weiß nicht, ob wir das Buch noch haben, Der Himmel und was uns dort wirklich erwartet, von Randy Alcorn. Ich habe das letztes Jahr gelesen. Das ist schon bemerkenswert, was man alles ableiten kann von unterschiedlichen Passagen der Bibel im Blick auf diese neue Erde, die für uns bereitsteht, die wir an Jesus geglaubt haben. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ja, wie ihr gesungen habt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Er hat sie mir ins Herz gelegt und ihnen allen hat er eine Sehnsucht danach ins Herz gelegt. Und wenn wir den richtigen Weg nehmen, dann kommen wir dort auch an. Und dieser Weg hat einen Namen. Im Straßenschild steht Jesus Christus. Er ist der Weg. Der Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Das alte Instrument wird zerbrochen sein, aber der Pianist, wir als Persönlichkeiten, wir bleiben und wir werden auch einander erkennen und wir werden Begabungen haben und ausüben können, und es wird wahrscheinlich irgendwelche Fortbewegungsmittel geben. Zumindest gibt es Straßen aus Gold. Wozu sollten da Straßen sein, wenn es nicht auch irgendwelche Fahrzeuge gibt? Und ich glaube nicht, dass das irgendwelche altmodischen Kutschen sind und überall da die Pferdeäpfel rumliegen und so, sondern das werden hypermoderne Fahrzeuge sein, absolut umweltfreundlich und so. Ich bin sehr gespannt. Nein, am Ende steht nicht der Tod. Am Ende steht ein Wort, ein strahlendes Wort, Auferstehung. Und wir werden Körper haben. Tobi, weiß nicht, ob wir beide dann gleich groß sind, aber wenn nicht, dann ist auch egal, dann sind die Kleinen aber genauso angesehen wie die Riesen und so. Wir werden überwältigt sein von unseren Körpern. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie heute Abend das irgendwie so empfunden haben, dass sie noch gar nicht wirklich leben. Geistlich tot zu sein, heißt, der Draht zu Gott ist gekappt. Kein Empfang, kein Leben. Aber Jesus lädt sie ein, den Schritt vom Tod zum Leben zu tun. Er rettet Menschen aus der Todeszone. Er evakuiert sie sozusagen und er schenkt ihnen eine neue Heimat, ein Zuhause mit ewigem und göttlichem Leben. Aber wie viel Zeit bleibt ihnen noch? Das ist noch eine Frage, die ich nachschieben möchte. Wie viel Zeit bleibt, diese Weiche noch zu stellen? Wir haben ja am Anfang von dieser Sanduhr gesprochen. Diese Sanduhr hat eine Eigenschaft, nämlich, dass der obere Teil aus Schwarzglas besteht. Wie viel da unten durchgelaufen ist, das wissen wir ja alle. Wir wissen ja auf den Tag genau, wie alt wir sind. Ich habe wenige kennengelernt, die nicht wissen, wie alt sie sind. Einen jungen Mann, der in Afghanistan aufgewachsen ist, der weiß nicht, wie alt er ist, weil das da nicht auf dem Land so wichtig ist und registriert wird. Oder auch Haider, der ist Kurde, der weiß das auch nicht. Der ist etwa mein Alter. Er hat seine Mutter mal gefragt und gesagt, war es Sommer oder war es Winter oder Frühling oder Herbst, Mama? Wann ungefähr ist mein Geburtstag? Und die Mama sagt, ich weiß es nicht. Also man kann nur schätzen, wie alt er ist. Aber bei den meisten wissen wir es ja ziemlich genau. Und bei ihm schätzt man, wie viel da unten drin ist. Aber der obere Teil besteht aus Schwarzglas. Keiner von uns weiß, wie viel Sand da noch drin ist. Es kann morgen zu Ende sein. Bei uns in der Gemeinde in Manderbach hat sich Jochen am Abend vorm Schlafengehen von seiner Frau mit dem Kuss verabschiedet. Und am nächsten Morgen, als sie wach wurde, war er schon kalt. Ein gläubiger Mann, der auf diese Weise in den Himmel gegangen ist. Ich beneide ihn ein wenig. Er hat auf der Erde im Bett gemütlich die Augen zugemacht und hat sie im Himmel wieder aufgemacht. Aber wer geht und nicht mit Christus versöhnt ist, und der Tod kann ohne Ankündigung zuschlagen, der ist in einer ernsten Situation. Und heute Abend eingeladen, zu Jesus umzukehren. Und diese Gewissheit mitzunehmen, ich bin errettet, ich habe das ewige Leben. Ich gehöre zu Gottes Familie dazu. Warten Sie also nicht mit dieser Entscheidung. Machen Sie dem Tod ein Ende. Und leben Sie das Leben, das Ihnen Jesus anbietet. Wir singen jetzt das Lied, das ich vorhin schon erwähnt habe. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das passt ein bisschen zu dem Rechts da, der singt und tanzt. Und ich hoffe, dass dieses Lied Ihnen ein bisschen Hoffnung vermittelt. Du musst nicht mehr verzweifeln, nicht länger traurig sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. noch, wie hieß es in der letzten Strophe, ist die Gelegenheit da, noch wird Leben finden, wer ihm fest vertraut. Genau, das waren so die letzten Zeilen aus der letzten Strophe. Noch ist die Gelegenheit gegeben, dass wir umkehren. Noch ist es nicht zu spät. Noch ist Jesus nicht wiedergekommen und die Gnadenzeit nicht abgeschlossen. Und deswegen sind Sie herzlich eingeladen, egal wer Sie sind. Keiner von uns kann sich ja seinen Hintergrund aussuchen. Wir alle sind wahrscheinlich ganz unterschiedlich aufgewachsen. Manche sind in einem christlichen Elternhaus groß geworden und damit würde ich sagen, unter guten Umständen. Da sind Väter, Mütter, Großeltern, die für dich gebetet haben, dass du zum Glauben findest. Bei anderen war das nicht der Fall. Welche Sprache man spricht, aus welcher Kultur man kommt, welche Religion vorherrschend war, wo man aufgewachsen ist, das kann keiner von uns aussuchen. Aber wir alle miteinander haben das Angebot, egal wer wir sind, heimzukehren. Wir haben es diesen Tagen erlebt, dass Menschen aus unterschiedlichen Religionen, dem Islam, aus dem Buddhismus, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und somit ist für jeden die Tür offen. Da geht es nicht darum, dass es nur für eine gewisse Klientel oder so, sondern jeder ist eingeladen, umzukehren. Dieses Büchlein, Wendepunkt vom Tod zum Leben, ich habe so gedacht, das passt sehr gut zu unserem Thema heute Abend, vom Tod zum Leben. Das kann man, wie gesagt, nur verstehen, wenn man diese Grafik da vor Augen hat und diese Zusammenhänge versteht, die ich versucht habe, ein wenig dazu legen. Hier geht es darum, bieten der Atheismus, der Hedonismus, der Kommunismus, der Islam oder eine der großen Kirchen einen Lösungsansatz für unser Leben? Und da merkt man schon, aus welchem Hintergrund die Leute kommen, die ihre Lebensgeschichte in diesem Büchlein beschreiben. Lebensberichte, wie Menschen aus diesen unterschiedlichen Hintergründen zum Glauben gefunden haben und Errettung erlebt haben. Davon schwärmen sie in diesem Büchlein. Und im zweiten Teil dieses Büchleins, da wird nochmal erklärt, was uns von Gott trennt, was das Problem ist der Sünde und wie wir dieses Problem mit Gottes Hilfe überwinden können, um Jesus und damit das ewige Leben zu finden. Also ein Büchlein, das Ihnen helfen kann, das, was wir heute Abend gehört haben, nochmal zu vertiefen anhand von konkreten Lebensgeschichten. Das sind keine fiktiven Geschichten, die jemand erfunden hätte, sondern da stecken echte Menschen dahinter. Das macht das Ganze greifbar und erlebbar. Also nochmal ein Hinweis auf den Büchertisch da hinten. Und mein Abschlussappell heute Abend ist wieder, wie auch an den anderen Abenden, machen Sie es heute Abend fest. Jetzt haben wir noch diese beiden Abendveranstaltungen und morgen Vormittag. Das heißt, die Gelegenheiten hier im Zelt zumindest gehen so langsam zu Ende. Und ich weiß, wie es an so einem Abend wie morgen ist. Da ist manchmal so ein bisschen Aufbruchstimmung und so. Da werden da überall schon, das machen die nicht, die Tische abgewischt. Aber auch dann haben wir noch Zeit. Aber vielleicht ist heute Abend Ihr Tag. Und wenn Jesus heute Abend zu Ihnen, zu dir gesprochen hat, dann frage ich dich, was hindert dich, worauf willst du warten, diese Entscheidung heute Abend festzumachen? Und das können sie tun, das kannst du tun, wenn wir jetzt zusammen beten, indem du das ganz ehrlich vor ihm aussprichst. Ich werde im ersten Teil das Thema nochmal aufgreifen und mit Jesus reden. Und im zweiten Teil kannst du das Gebet zu deinem Gebet machen. Ich werde nach jedem Satz eine kurze Pause machen und du kannst in deinem Herzen in der Stille Satz für Satz nachbeten. Danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünden und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Er wird dieses Gebet erhören, wenn du es ernst meinst. Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht dumm sterben lässt. Wir wissen von uns aus als Menschen nichts über ein Jenseits oder über einen Himmel, aber du eröffnest es uns in deinem Wort und wir glauben, dass dein Wort die Wahrheit sagt und dass du in Person die Wahrheit bist. Danke, dass viele hier sind, die das so erlebt haben und die fest davon überzeugt sind, Jesus lebt und er hat mir sein Leben gegeben. Und dann sind noch andere, die nicht dabei sind, die nicht glauben können oder nicht mehr glauben können, die enttäuscht sind, die aber auch entsprechend verzweifelt sind, die auf der Suche sind. Danke, dass du ein Herr bist, der so viel Erbarmen und so viel Liebe hat, dass du deine Arme ausstreckst, auch an diesem Abend, und verlorene Sünder bei dir willkommen heißen möchtest. Danke, dass jeder, der zu dir kommt, Vergebung erfahren kann, dass du niemanden wegschickst, dass es nicht Leute gibt, die in deinen Augen unwürdig wären, egal wer hier heute Abend ist. Und ich spreche dich jetzt an, der du zugehört hast. Du kannst heute Abend diese Entscheidung treffen und Ja zu Jesus in deinem Leben sagen, indem du jetzt mitbetest. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Und ich empfinde es, geistlich tot zu sein. Danke, dass du mir ewiges Leben anbietest. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du dort das Gericht, das ich verdient hätte, getragen hast. Und dass du für mich bezahlt hast. Ich bekenne dir meine Sünden. Und ich lade dich, Herr Jesus, jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Die Einladung für morgen wird sicherlich von Peter Letschert noch ausgesprochen werden. Ich lade jetzt noch ein, an meinen Gesprächstisch zu kommen. Man kann sich natürlich auch im Bistro noch unterhalten oder draußen an einem schönen, warmen und erfrischenden, mit etwas Nieselregen Sommerabend. Aber ich lade herzlich ein, dass, wenn noch spezielle Fragen übrig geblieben sind, dass Sie die gerne hier an diesem Tisch stellen können. Ich werde mich für den Rest des Abends hier vorne aufhalten. Und hier hatten wir wirklich gute Gespräche in den letzten Tagen. Und wenn Sie dieses Gebet jetzt mitgesprochen haben, dann behalten Sie das, was Sie da in der Stille entschieden haben, nicht für sich. Ich zitiere nochmal Römer Kapitel 10. Im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Die Sache wird dann fest, wenn Sie es auch mal aussprechen. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, dass wir hier noch miteinander reden, noch einmal miteinander beten können. Da sind Leute gewesen, die darum gebeten haben, nochmal so eine Widmung in ein Buch zu schreiben, mit einem Datum, dass sie das vor Augen haben: an dem Tag habe ich mich bekehrt, an dem Tag hat mein neues Leben angefangen. Mit einer haben wir darüber gesprochen, dass sie diesen Geburtstag zukünftig auch feiern möchte. Wir brauchen ja nicht nur den ersten Geburtstag feiern. Der Haider zum Beispiel, von dem ich gesprochen habe, der weiß nicht, wann er Geburtstag hat, aber seinen Wiedergeburtstag, den kennt er und den feiert er auch. Und das kann heute für Sie, der 19. Juli ist heute, glaube ich, oder? Sein der 19. Juli 25, Ihr zweiter Geburtstag. Also, lassen Sie diese Gelegenheit nicht verstreichen. Gott segne Sie bei der Entscheidung. Amen.
Wir sind jetzt offiziell an dem Ende der Veranstaltung angekommen, aber es muss definitiv keiner nach Hause fahren. Ich möchte Sie alle gerne noch einladen, hier zu bleiben. Hier auf der rechten, von mir aus rechten Seite, haben wir unser Bistro. Da gibt es jeden Abend tolle Snacks und auch Getränke. Und an der Stelle möchte ich mich einfach mal bedanken im Namen aller für den tollen Einsatz im Bistro, für die Damen, die da wirklich sich immer was Neues haben einfallen lassen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns die Zelttage so kulinarisch groß gemacht habt. Vielen lieben Dank. Genau. Danke. Genau, Sie müssen nicht hier direkt nach Hause fahren. Wenn Sie nach Hause müssen, wünsche ich Ihnen einen guten, gesegneten Nachhauseweg. Und ich möchte gerne nochmal für morgen einladen. Einmal 11 Uhr, morgen Vormittag hier im Zelt und auch morgen Abend zum letzten Vortrag mit dem Thema: Wie kann ich glauben, wenn die Auferstehung wie ein Märchen klingt? ja, lassen Sie sich nochmal einladen für morgen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich Ihnen Gottes Segen und auch einen gesunden Nachhauseweg.